Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Metallteile lagen, glaube ich, auch schon mal auf der Straße bei unserem Gast heute, der einen zweistündigen Boxenstopp bei uns macht. Wir kennen ihn mit Helm und Rennanzug aus der Formel 1. Wir kennen ihn in Siegerpose. Wir kennen ihn aber auch mit guter Frisur und elegant sommerlichem Business-Outfit aus die Höhle des Löwen. Nico Rosberg ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich auf ihn und auf das Gespräch über sein Leben, sein neues Leben, raus aus dem Rennanzug, rein in das Leben als Unternehmer und E-Mobilität interessiert ihn. Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema und natürlich reden wir auch über die Höhle der Löwen. Wir wollen ihn heute an diesem Morgen etwas genauer kennenlernen. Guten Morgen, lieber Nico.
Hallo Bärbel, es freut mich dabei zu sein.
Ja, es freut mich auch. Grüße nach Monaco, dem Ort, wo viele von uns jetzt gerne irgendwie mal Urlaub machen würden, aber bei euch auch hohe Infektionszahlen, oder?
Ja, klar, aber wir haben irgendwie die Chance, dass Monaco dann schon so sich zuschließen kann ganz alleine und somit ist es okay, weil die Restaurants sind trotzdem noch auf so mittags und wir können draußen rumlaufen und so, also es geht so gerade. Und die Schulen haben natürlich auf, was ein Riesenglück
ist. Also Restaurants geöffnet tut ein bisschen weh in der Seele, es ist gerade wie so ein kleiner Stachel, weil die Sehnsucht bei uns allen ist natürlich ganz groß. Wie sind sonst die Situationen? Also es gab keine Homeschooling, keine geschlossenen Kitas für euch mit euren Töchtern dann?
Nee, gab's nicht. Die haben immer wieder mal zugemacht für 1-2 Wochen. Aber im Grunde ist es aufgewesen. Und da wissen wir schon, was das für ein Privileg war, weil wir haben das Homeschooling natürlich letztes Jahr auch gemacht. Und also meine älteste Tochter hat ungefähr 1,5 Minuten Konzentrationsphasen und dann ist Ende. Also das haben wir auch schon alles durchgemacht.
Wenn du auf das letzte Jahr zurückkommst, was ist das, was du am meisten oder am intensivsten wahrgenommen hast für dich?
Im Negativen habe ich am meisten wahrgenommen, das Mentale, wie schwierig das gewesen ist. Also für uns war es okay jetzt, wie gesagt, weil wir halt in einer privilegierten Situation waren. Aber gerade so für die älteren Menschen in unserem Bekanntenkreis, da hat man schon gemerkt, wie das dann irgendwann sehr, sehr gedrückt hat. Und das fand ich sehr schwierig zu sehen. Und dann natürlich auch gesundheitlich. Ich meine, viele haben da extrem drunter gelitten. Und dann, aber das Positive wiederum war halt, schon die Erinnerung dann, dass man halt sich mehr Zeit nimmt für die Familie, mit der Familie wieder sein, noch mehr Zeit verbringt zu Hause und so. Das war schon wieder so eine schöne Erinnerung eigentlich.
Aber es gab eben keine Verwandten, die ihr jetzt durch Covid-19 verloren habt oder große Ängste hattet mit direkten Angehörigen. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, nee, auch da hatten wir relativ viel Glück. Ja, wir hatten ein paar extreme Fälle, aber die haben sich dann erholen können. Also da haben wir auch Glück gehabt in der Hinsicht.
Jetzt gab es ja gerade noch mal in Stuttgart an diesem Wochenende eine große Querdenker-Demo von Menschen, die eben auch Covid-19 leugnen. Was würdest du denen denn am liebsten sagen?
Da wäre ich jetzt an falscher Stelle. Ich sage halt immer, wie es auch beim Klimawandel ist, dass wir uns auf die Wissenschaftler vertrauen müssen und auf die Zahlen, die uns die hervorheben und so. Ich denke, das ist immer wichtig.
Das Fürstentum Monaco ist ja sonst überrollt, kann man schon fast sagen, in den Sommermonaten von Touristen und jetzt ja seit vielen, vielen Wochen und Monaten eben auch ohne Touristenströme. Wie erlebst du deinen Wohnort?
Ja, wie gesagt, es ist natürlich alles sehr, sehr anders, aber es ist ruhiger, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das negativ erlebe momentan und auch das ist halt ein Riesenglück, dass ich sowas sagen kann, weil wie gesagt, wir uns da frei bewegen können und sogar auch mit Freunden mal ins Restaurant gehen können und da weiß ich, wie privilegiert das ist und deswegen genießen wir die Momente dann auch so gut es geht. Und komischerweise aber jetzt für den Grand Prix zum Beispiel in Monaco haben die alle Tribünen und so aufgebaut. Wir sind natürlich auch mit den Impfungen jetzt schon sehr weit voraus. Wir sind schon bei 50 plus, glaube ich, in Monaco angekommen. Aber dass sie da die ganzen Tribünen und so aufbauen, der Grand Prix ist in 1,5 Monaten, das bin ich mal gespannt.
Wie spricht
das
auf jeden Fall für Optimismus. Das muss man sagen. Ne? Ich hoffe nicht, dass man sie dann auch wieder abbauen muss. Vielleicht sind es ja so die ersten Zeichen, dass es dann doch wieder vorangeht. Wenn ihr vielleicht geerbt habt, noch Geld habt auf der hohen Kante oder einfach gut verdient und dieses Geld investieren möchtet, dann stellen euch alle Bankberater genau diese Frage. Welcher Anlagetyp sind sie denn eigentlich? Eher ein hohes Risiko und da vielleicht auch höhere Gewinne oder lieber auf Nummer sicher gehen und dafür auch etwas bescheidener in der Ausbeute sein? Gast im HR3 Sonntagstalk ist der Investor, der in etwa 28 Unternehmen schon sein Geld gesteckt hat. Wir kennen ihn aus der Höhle der Löwen. Dort ist er Teil des Teams. Nochmal guten Morgen, lieber Nico Rosberg.
Guten Morgen.
Wenn der Bankberater dir die Frage stellt, was antwortest du? Risikotyp oder auf Sicherheit?
Ja, das ist halt immer so Ansichtssache. Der Bankberater würde mich als sehr risikoreichen Typen einschätzen, weil die halt immer nur auf Gewinn innerhalb von 1-2 Wochen gucken. Aber wenn man einen Horizont von 5 bis 10 Jahre sich nimmt, und das ist mein Horizont, und dann jetzt in die Aktienmärkte oder so investiert hat in der letzten Jahr und in dem Sinne auch einfach sich Anteile genommen hat von hochqualitativen Firmen, die jetzt nur noch wachsen werden in den nächsten 10 Jahren. Natürlich gibt es da große Schwankungen innerhalb von 1-2 Wochen immer. Aber auf 5 bis 10 Jahre ist es eigentlich extrem wenig Risiko. Und daher sehe ich mich selbst als sehr konservativen Investor.
Und wie prüfst du, ob dein Risiko sich dann letztendlich auch lohnt? Risiko in Anführungsstrichen, weil du dich selbst ja nicht allzu risikofreudig dann selbst bezeichnest.
Wenn sich mein Risiko lohnt, das sehe ich dann eher in der Startup-Welt, wenn ich da mit meinem Startup dann auch einen riesen Impact geschaffen habe, also wirklich einen riesen positiven Beitrag geleistet habe. Und da gibt es dann verschiedene Beispiele, zum Beispiel jetzt ein Tier in Deutschland, wo ich auch sehr frühzeitig eingestiegen bin. Wir verbessern die Mobilität in Deutschland zum Guten jetzt gerade. Ich glaube, ganz, ganz viele Zuhörer schätzen diese E-Scooter halt auch schon mittlerweile. Und das sind so Beispiele. Daran messe ich, ob das jetzt ein gutes Invest oder nicht war in der Hinsicht. Und natürlich muss es aber auch gleichzeitig den Gewinn bringen. Auch in der Startup-Welt bin ich konservativ unterwegs und streue sehr breit und habe jetzt mehr wie 20 Invests schon, gerade in der Mobilitätsbranche, und das läuft sehr, sehr gut.
Über die einzelnen Engagements in deiner Mobilitätsbranche würde ich später nochmal zu sprechen kommen. Grundsätzlich jetzt nochmal die Frage, bevor du investierst, was sind Argumente, die dich überzeugen? Denn der Blick in die Zukunft ist ja bei den meisten, die dich im Team haben wollen oder die deinen finanziellen Einsatz wollen, wahrscheinlich optimistisch. Aber wie prüfst du?
Ich habe mittlerweile auch ein Team um mich herum gebaut, und das ist einmal ein Nachhaltigkeitsteam. Die prüfen den positiven Beitrag und das Potenzial, und dann gibt es einmal das finanzielle Team, und die prüfen da natürlich ganz tiefgründig die ganzen Zahlen und wie das Potenzial halt auch aussieht für den Gewinn. Und final, aber ganz, ganz wichtig, ich habe mir auch ein tolles Netzwerk mittlerweile aufgebaut mit den größten Profis, die es da draußen gibt, also die größten Fonds und so. Und meistens investiere ich dann auch oft zusammen mit denen und hole dann mir nochmal ein paar Meinungen von denen rein. Das ist dann auch nochmal ein Mehrwert.
Ist dann für dich auch nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Glaubst du eigentlich, dass der Umgang mit Geld, diese Idee des Investierens, und da gibt es ja ganz unterschiedliche Fonds, ob man jetzt in Aktien oder in andere Geldanlagen entsprechend investiert, das sollte Teil der Schulausbildung sein, weil die meisten gehen da doch eher so ein bisschen blauäugig und naiv dann ran.
Ja, also da spricht so ein interessantes Thema an. In der Schulausbildung sollten auch noch andere Sachen drin sein. Also erstmal, wie geht man mit seinen Ersparnissen am besten um und wie denkt man da wirklich so 10, 20 Jahre voraus? Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Aber es kommen dann noch weitere Sachen dazu. Zum Beispiel Mutter sein, finde ich, oder Eltern sein, dass man da nicht mal ein bisschen was lernt in der Schule. Weil auf einmal wird man dann ins kalte Wasser geworfen. Und und das ist das eigentlich, stimmt. Ich meine, das ist ja eines der normalsten Sachen im Leben, Eltern zu werden, dass man da nicht in der Schule was lernt dazu. Und dann auch die persönliche Entwicklung. Ich habe ja selber Philosophie, Psychologie 10 Jahre lang gelernt und habe da so viel für mein Leben mitgenommen. Und da denke ich, Mann, warum haben die mir das in der Schule nicht gesagt? Das wäre viel wichtiger gewesen als irgendein 10. Mathematikberechnung dann noch oder so. Also da sind noch ein paar Lücken, wo ich denke, dass man mal drüber nachdenken könnte.
Ja, aber man hat ja das Gefühl, wenn du als Top-Athlet plötzlich ganz viel Geld bekommst, das ist ja dann Teil des Erfolges, dass das für viele Top-Athleten tatsächlich ein Problem ist. Also gerade wenn es vielleicht auch vom Elternhaus keine Vorbildung gibt, dann verlassen sich ja viele auf Berater. Und hinterher heißt es immer, ich habe mich auf Berater verlassen und jetzt ist mein Geld weg.
Das ist auf jeden Fall so. Das Geld verdienen ist natürlich schwer und das Geld dann auch zu behalten ist auch jetzt nicht einfach. Aber das ist natürlich immer in der Relation. Aber es ist eine Herausforderung, dass das dann nicht jedes Jahr einfach weniger wird. Da muss man halt auch aufpassen, wem man da vertraut. Als Beispiel, momentan, wenn ich jetzt Geld auf der Bank habe, dann verlangen die von mir 0,60 jedes Jahr, dass ich da drauf zahle, dafür, dass ich denen dieses Geld gebe.
Das die ist so natürlich Negativzinsen, auch, ja.
Ja, Negativzinsen, 0,6 für jeden Cent, den ich da auf der Bank habe. Aber im Grunde natürlich bei dem Thema muss ich sagen, dass ich natürlich auch da eine riesen privilegierte Situation bin, dass dank dem, dass mein Beruf da im Kreisfahren so viel Interesse hat und dass man da so viel Geld verdienen kann, bin ich natürlich auch sehr, sehr glücklich und sehr privilegiert unterwegs. Und auch deswegen ist es für mich so wichtig, dass ich als Unternehmer immer den Fokus auf diesen positiven Beitrag jetzt lege. Das Versprechen habe ich mir auch gesetzt, dass in jedem Projekt, was ich mache, egal wo, alles muss dem großen Ganzen dienen. Sowohl mein Green Tech Festival in Berlin, was komplette Nachhaltigkeit dient, mein Rennteam jetzt, wo ich am Wochenende in Saudi-Arabien gewonnen habe mit, ist auch komplett auf Nachhaltigkeit aufgebaut. Wir haben jetzt Montag nochmal Initiative unterstützt in Saudi. Also alles, was ich mache, das zieht sich wie ein Faden durch.
Dann reden wir gleich über Nachhaltigkeit mit dem Unternehmer Nico Rosberg an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk. Und ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast hält statt des Lenkrads jetzt immer häufiger das Smartphone in der Hand. Immer erreichbar für seine vielen Mitarbeiter und seine Geschäftspartner. Vom Formel-1-Weltmeister wurde Nico Rosberg zum Unternehmer, Investor für Elektromobilität und andere nachhaltige Technologien. Aber eben auch als Chef mit eigenen Angestellten. Nico, wie bist du denn so als Chef?
Ja, als Chef bin ich sehr engagiert. Ich bin auch sehr perfektionistisch eigentlich und versuche auch immer weiter, ein bisschen visionär, so immer weiter, immer voraus, immer was Neues, immer mal neue Wege gehen und verlange aber dann auch, dass die Mitarbeiter auch hohe Professionalität bringen und gleichzeitig ist mir aber wichtig, die Mitarbeiter kommen an erster Stelle, dass es denen gut geht und dass sie auch ihre Träume verfolgen können. Dieses Wertebasierte ist mir so wichtig und das fängt bei den Mitarbeitern auch an.
Also das heißt, das private Umfeld kennst du dann auch oder die Wünsche werden formuliert. Ihr seid dann im Austausch, der eher freundschaftlich und nicht hierarchisch ist?
Das kommt darauf an, aber zum Beispiel habe ich dann auch eingeführt, dass die Mitarbeiter an ein paar Arbeitstagen können die sich engagieren für deren guten Zweck, von deren Wahl den ganzen Tag. Mhm. Das ist ein Beispiel. Dann natürlich auch mit Homeoffice jetzt, auch nach Corona, das wird so bleiben, dass jeder quer durch Europa von zu Hause arbeiten kann bei seinen Freunden, Familie, weil es für die einfach für deren Wohl besser ist.
Das ist eben auch dein Alltag, auf mehreren Schienen gleichzeitig immer funktionieren zu müssen, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Ja, es gibt viele Projekte, die wir angehen gleichzeitig. Aber zum Glück kann ich viel von zu Hause machen. Somit ist das jetzt mit dem Reisen eigentlich relativ entspannt. Meine Leuchtturmprojekte sind halt jetzt mein Rennteam, Rosberg X Racing, dann halt mein Festival, Green Tech Festival und dann wahrscheinlich die Höhle der Löwen. Das sind jetzt so ein paar Fokuspunkte. Und Höhle der Löwen macht halt auch Spaß, weil gerade da kommen auch so viele spannende Startups aus dem Bereich Nachhaltigkeit, wo ich dann rein investieren kann. Und das finde ich ganz, ganz klasse.
Genau. Und bei Sky Sport bist du auch noch Formel-1-Experte, wie ich gehört habe. Also ich muss mir um deinen vollen Kalender keine Sorgen machen. Aber was verstehst du unter dem Begriff Weltbürger? Ich meine, du bist an einem internationalen Ort, auch aufgewachsen in Monaco. Du hast ein internationales Elternhaus, warst an einer internationalen Schule. Was heißt dieser Begriff für dich?
Es heißt, was es ist. Ich bin halt Deutscher, bin aufgewachsen in Monaco, spreche aber verschiedene Sprachen, verbringe viel Zeit mit anderen Kulturen, jetzt zum Beispiel mit den Italienern oder mit den Engländern und somit bin ich dann Kosmopolit, würde ich mich nennen. Ne? Wenn auch mein Kern natürlich Deutscher ist. Also ich gucke deutsches Fernsehen, wir sprechen Deutsch zu Hause mit unseren Kindern, ich lese deutsche Kindergeschichten vorabends. Also mein Kern ist absolut deutsch.
Und wir haben eben jetzt nochmal gesagt, wir wollen das Thema Nachhaltigkeit auch heute nochmal in den Fokus stellen. Das ist dir als Unternehmer ja ganz besonders wichtig. Wann hat denn für dich dein Herz angefangen, für die Nachhaltigkeit zu schlagen? Wann ist es für dich auch ein unternehmerisches Thema geworden? Was gab den Auslöser?
Also Bärbel, ich würde hoffen, dass es nicht nur für mich jetzt ein wichtiges Thema ist, sondern für alle heute, für dich auch und für alle, die uns zuhören. Weil auch da müssen wir auf die Wissenschaft schauen und da ist Alarmstufe rot. Ne? Und nicht nur in weiter Ferne, weil wenn wir jetzt gucken, südlich von Berlin gab es eine Jahrhundertdürre und das ist nur ein Beispiel, wie der Klimawandel uns auch in Deutschland trifft. Und da haben ganz, ganz viele Menschen auch drunter gelitten, gerade in der Landwirtschaft. Das Thema habe ich jetzt halt für mich entdeckt und angenommen. Es kommt halt aus der Basis, dass wie ich ja vorhin gesagt habe, ich als Unternehmer dem großen Ganzen dienen möchte. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich kriege auch immer mehr Bestätigung auf diesem Weg, weil es erfüllt mich mit sehr viel Stolz. Ich möchte auch meine Kinder inspirieren auf diesem Weg und so. Also das ist
für sich. Aber darf ich nochmal nachfragen, warum dir das wichtig ist? Weil die alten Ressourcen sich irgendwann erschöpfen und weil die Zukunft in neuen Ressourcen liegt und wir nicht so weitermachen können wie bisher? Oder was würdest du sagen, ist dein Kernargument?
Also mein Kernargument ist auf der einen Seite auch schon mal die Faszination von der Möglichkeit, die jetzt da in der Mobilität zu finden ist, in dieser Disruption. Ich bin ja auch technikbegeistert und so. Und wenn wir jetzt gucken, was da jetzt kommt, dass wir von dem Verbrenner zum E-Auto, zum autonomen Auto und gleichzeitig so vielen Menschen da, also uns allen, für die lange Zukunft da zum Guten das verändern werden, das fasziniert mich. Diese Kombination zwischen Innovation und was das dann positiven Beitrag bringt. Das finde ich genial. Und es ist halt einfach so, ich habe zwei kleine Kinder und wir genießen die Welt heute, wie sie ist, in unseren Bereichen. Wenn auch viele Menschen, Milliarden von Menschen schon jetzt sehr schwer darunter leiden. Aber glücklicherweise, wo wir sind, können wir das noch genießen. Aber da müssen wir uns anstrengen, damit das auch in Zukunft so bleibt, die Welt in diesem Zustand. Und wichtiger noch oder auch wichtig ist, dass wir schauen, was wir machen können in den Bereichen der Welt, wo schon so viele Schäden zugefügt sind und es nur noch schlimmer wird jetzt in nächster Zeit, was wir da tun können, um den Klimawandel zu stoppen und vielleicht sogar ein paar Sachen wieder zu reparieren.
Die Autoindustrie in unserem Land, eines der Kernwirtschaftszweige, hat lange noch auf Verbrennungsmotoren gesetzt. Sind die zu spät aufgewacht bei der E-Mobilität?
Ja, was heißt zu spät? Das ist schwierig. Ja. Als Konkurrent haben sie so jemand wie Tesla, der alles auf eine Karte setzen kann. Der sagt dann hopp oder top, ich probiere das jetzt als Startup und gehe da Vollgas und dann mal schauen, ob es klappt. Und jetzt hat er recht bekommen und es hat funktioniert, er hat das toll gemacht. Und jetzt müssen wir als deutsche Automobilwirtschaft jetzt aufholen. Aber wir haben so viel Erfahrung und dadurch so viele Stärken, das macht mich sehr zuversichtlich.
Da müssen wir gleich nochmal klären, hier im Gespräch im hr3 Sonntagstalk, ob die Formel E dann auch so ein Testraum ist für Mobilität, die wir dann im Alltag in ein paar Jahren vielleicht auf unseren Straßen erleben. Nico, welcher Entwicklungsschritt hat dich denn zuletzt am meisten begeistert? Worauf freust du dich, wenn wir es auch im ganz normalen Straßenverkehr, in ganz normalen Straßenfahrzeugen für uns alle dann erleben und wenn es dann für uns alle zum Einsatz kommt?
Ich finde es toll, wie schnell Deutschland jetzt da sich positioniert hat und was für Autos jetzt gerade auf den Markt kommen in Deutschland. Das sind ganz tolle Schritte für die deutsche Elektromobilität. Aber ich hätte jetzt nicht einen bestimmten Punkt, den ich da nennen könnte. Wenn du mich jetzt fragst bei Flugtaxis, da habe ich dann viele Punkte, weil das finde ich total genial, wie Deutschland da in einer weltführenden Rolle unterwegs ist.
Und lass mich raten, wer da investiert hat.
Ja, zufällig bin ich da auch investiert. Nein, aber das ist total spannend, weil das ist kein Science-Fiction mehr. Und diese Flugtaxis, die völlig elektrisch sind, die werden unsere Städte jetzt so zum Guten verändern. Da bin ich ein Riesenfan davon.
Ich gehe noch mal ganz kurz zurück zur Formel E. Dass sie auch stattfinden soll, die Formel E an Orten des Klimawandels. Also Autorennen dann in Grönland und am Amazonas, um genau auf dieses Thema dann aufmerksam zu machen?
Ja, das ist jetzt ein Schritt weiter. Es gibt jetzt eine neue Serie, das ist die Extreme E und das ist die Formel E, aber für Rallye halt, also in der Wüste und so weiter. Und da habe ich jetzt mein Team gegründet, das heißt Rosberg X Racing. Und jetzt hatten wir am Wochenende gerade das überhaupt erste Rennen. Das war in Saudi-Arabien in der Wüste und das habe ich gewonnen mit meinem Team. Das ganze Wochenende dominiert. Also da hatten wir einen Riesenspaß. Und das Wichtige an der Serie ist halt, dass es auf diesem positiven Beitrag aufgebaut ist. Wir haben da Wissenschaftler von Oxford dabei und reisen auch an die Orte, wo die Umwelt schon am meisten bedroht ist. Also zum Beispiel jetzt Grönland, wo die Gletscher schwinden und dadurch das ganze Land verändert sich. Die ganzen Habitats von den Tieren sind bedroht. Also das sind riesen Veränderungen.
Das heißt, der Fokus kommt dann auf das umweltpolitische Thema und nicht nur auf das E-Race dann.
Ja, genau so ist es. Also der Fokus ist auf den zwei Sachen. Es ist erstmal auf den Wettkampf, auf das Gewinnen mit diesen Elektroautos, aber gleichzeitig auf die Nachhaltigkeit. Und das finde ich halt so spannend, dass wir den Sport nutzen als Vehicle, um dafür nicht nur Aufmerksamkeit zu generieren, aber um wirklich auch Projekte zu lancieren, dann vor Ort, um zu helfen und unterstützen. Wir sammeln viel Geld ein zusammen und haben unglaubliche Partner dann am Start. Und das finde ich toll. Und dann in Grönland zum Beispiel werde ich mit der Stiftung von Prinz Albert zusammenarbeiten. Also wir haben da ganz, ganz starke Partnerschaften schon geformt und das macht mich sehr stolz.
Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige sagen, naja, erst ruinieren die Verbrennungsmotoren und auch Autorennen viele Orte an dieser Welt und dann kommt man hin und sagt, okay, wir rücken das nochmal thematisch in den Fokus. Was antwortest du denn denen?
Ja, so eine Kritik kann ich nachvollziehen, wenn die so kommt, aber ich finde, dass die sehr kurz gedacht ist, weil das kann man zu absolut allem sagen, was man auf der Welt macht. Um da wirklich bei Null zu sein, muss man in einer Höhle leben. Wenn man was bewegen möchte und einen positiven Beitrag leisten möchte, muss man aus dieser Höhle rauskommen. Und man muss rausgehen und man muss dann an das große Ganze denken. Und das, was wir an positiven Beitrag leisten werden im Großen, wird sowas von viel größer sein, wie die relativ geringen Emissionen, die wir da auf dem Weg, zum Beispiel mit dem Schiff, wo dann die Autos drauf sind, das wird das sowas von dermaßen überkompensieren. Es ist sowieso eine komplett CO2-neutrale Meisterschaft, weil alles kompensiert wird und das wäre dann meine Antwort und ich glaube, das ist eine sehr, sehr starke Antwort, weil in der Höhle leben würde wenig bringen.
Wenn du sagst, am Wochenende haben wir da gewonnen, das war das erste Mal, dass dieses Extreme Race dann stattgefunden hat. Was bedeutet für dich Erfolg heute? Hat sich das verändert von der Zeit, als du selbst im Rennwagen gesessen hast?
Bärbel, das ist eine schöne Frage, vielen Dank, weil ich habe immer gesagt, ob ich jetzt Formel 1 vermisse oder so, da habe ich immer gesagt, ich vermisse eigentlich am meisten oder nur das Gewinnen. Wenn ich jetzt einen Lewis Hamilton zuschaue am Fernseher und der gewinnt da, dann denke ich, oh, das würde ich schon nochmal gerne erleben. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal bekomme in meinem Leben und jetzt auf einmal durch dieses Projekt und jetzt bin ich da und wir gewinnen und dominieren und ich habe das Gefühl wieder gefunden. Das ist so schön und so stark. Da
fühlt sich das gleich an, ja? Ist es ein gleiches?
Ja, ich habe natürlich jetzt nicht 100% gleich, weil wenn du selber im Auto bist, dann ist die Intensität vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Aber es ist sehr, sehr ähnlich. Und dann mit meinen Fahrern, wir haben nämlich einen Mann und eine Frau als Fahrer. Jedes Team muss einen Mann und eine Frau haben. Auch da, weil wir Thema Nachhaltigkeit, Equality, wir möchten eine Plattform bieten, wo Frauen die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer in unserem Sport. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Kernpunkt. Und dann mit den Fahrern da so zu feiern und so, das hat so einen Spaß gemacht und so euphorisch. Und also das war echt Riesenglück.
Schön, wenn sich das dann nochmal wiederholt. Du bist einfach sehr beschenkt, weil du setzt dir natürlich Ziele und man hat bei dir immer das Gefühl, wenn Nico Rosberg sich ein Ziel setzt, dann erreicht er das auch.
Naja, so einfach ist es nicht.
Sag aber, uns auch mal irgendwas, was bei dir nicht geklappt hat. Das würde uns beruhigen.
Ja, es gibt viele Sachen, die nicht geklappt sind. Aber ich bin dann wirklich, habe dann einen großen Kampfgeist und bin auch Stehaufmännchen, weil ich gelernt habe in meinem Formel 1 Werdegang damit umzugehen. Und ich habe gelernt, dass Niederlagen oft auch ein Geschenk sein können. Natürlich kommt es darauf an, wie heftig die sind, aber es ist oft ein Geschenk, weil in Niederlagen lernt man am meisten und in Niederlagen wächst man am meisten als Mensch. Also wenn man die auch als Chance sieht und da dann rauskommt, dann kann man noch stärker sein danach und noch besser. Dank dem habe ich es dann oft letztendlich irgendwann zum Erfolg geschafft, wie in meiner Formel-1-Karriere, wo das 11 Jahre gedauert hat. Mhm. 6, 7 Jahre bis zum ersten Sieg überhaupt. Ich bin 6 Jahre lang rumgefahren, ohne ein einziges Rennen zu gewinnen. Und dann 7 Jahre ein erstes Rennen mal gewonnen und dann 11 Jahre einen Titel. Da habe ich einfach auch Kampfgeist gehabt und Durchhaltevermögen.
Genau, mit 20 Jahren in die Formel 1, mit 24 Teamkollege von Michael Schumacher bei Mercedes und mit 31 Jahren bist du dann selbst Weltmeister geworden. Das heißt, Ausdauer, Durchhaltevermögen, wieder aufstehen, das sind alles Eigenschaften, die Nico Rosberg mitbringt und deswegen bist du genau richtig hier bei mir am Sonntagmorgen. Und als Sportler klingt das ja immer so einfach. Das Ziel ist es zu gewinnen, Medaillen, Siege, Pokale nach Hause holen. Aber als Unternehmer, und das bist du da jetzt ja, Nico, muss man sich schon überlegen, will ich viel Gewinn machen oder will ich vielleicht eben auch nachhaltig sein mit meinen Investitionen? Das eine kann ja schneller kommen als das andere. Wie steckst du dir Ziele? Kurz oder eher langfristig, Nico?
Ja, Ziele setzen ist was ganz Wichtiges im Leben und gerade bei mir auch, sonst laufe ich wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend und deswegen versuche ich mir da schon auch sehr kurzfristige Ziele oder jährliche Ziele auch ganz klar zu definieren. Meine Ziele momentan sind halt basiert drauf, da gibt es ein paar Faktoren. Es ist erstmal der Impact, den ich habe mit meinem ganzen Unternehmertum, also gerade den positiven Beitrag und wie viele Menschen ich da auch erreichen kann damit. Also ich möchte möglichst viele Menschen damit erreichen und das tue ich auch mit meinem Rennteam, mit den Projekten, die wir da machen, mit meinem Festival, mit meinen Startups, wo jetzt gerade auch Insektenpasta ein großes Thema bei mir war und wir ganz, ganz viele Kunden glücklich gemacht haben damit, also mit Beneto Foods und dann natürlich auch das Finanzielle, das dann auch da was bei rumkommt, dass es finanziell auch ein Erfolg ist. Und so stecke ich mir dann Ziele. Und alles, was ich mache, muss mich begeistern. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger
Punkt. Aber kann man sich immer auf so vielen Plattformen dann tatsächlich auch begeistern? Das heißt, du musst ja permanent alle Antennen wie so ein hochsensibler Mensch ausgefahren haben und es spüren. Du musst ja auch Begeisterung weitervermitteln, wenn du dann einsteigst, zum Beispiel in ein Unternehmen. Das stelle ich mir manchmal auch schwierig vor, diese Begeisterung, der Motor auch für die ganze Mannschaft permanent zu sein.
Nein, weil ich bin sehr, sehr fasziniert von den Möglichkeiten und von der Innovation, die jetzt gerade passiert im Bereich der Nachhaltigkeit. Und das ist ja wirklich so das Überliegende über all diesen Projekten. Daher, nein, habe ich da kein Problem mit Begeisterung. Gerade jetzt, wenn ich zurückkomme, nochmal zur Insektenpasta, weil es jetzt so ein Beispiel ist. Ne? Insekten haben so ein Riesenpotenzial, um unsere ganze Ernährung zum Besseren zu drehen in den nächsten Jahren. Und deswegen begeistert mich das enorm, wenn natürlich auch noch große Hürden da vorhanden sind.
Ja, du hast dich mit so einer Grille, glaube ich, auch so einem comicartigen Plakat da nochmal gezeigt. Bei den meisten könnte ich mir vorstellen, dass sie erstmal denken, oh, das erinnert mich an Dschungelcamp. Diesen Ekelfaktor muss man überwinden, ja?
Das ist richtig, das verstehen wir auch total. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man da die Leute irgendwie dazu bringt, das auch mal zu probieren. Weil 2 Milliarden Menschen essen sowieso schon jede Woche Grillen, haben das im festen Bestandteil ihrer Ernährung. Also 2 Milliarden, ne? Jeder vierte Mensch auf der Welt. Und deswegen ist es einfach so, dass wir das kennenlernen müssen und schätzen lernen müssen. Und dann hat das einfach ein unglaublich großes Potenzial, weil es gibt nur Vorteile.
Jetzt gab es ja auch nochmal aus bestimmtem Material, dass man auch essbares Besteck und so weiter machen kann, war auch Thema bei Höhle des Löwen. Was begeistert dich denn an der Höhle des Löwen? Ist es eher dieses Ringen mit den Kollegen, wie früher auch bei den Rennen? Wer bekommt den Zuschlag oder wo steige ich ein? Wer macht das Rennen als Investor? Oder begeistern dich eher die Ideen?
Da gibt es vieles, was mich begeistert. Es ist erstmal der Wettkampf, weil ich messe mich da mit den besten Investoren Deutschlands. Und man darf wirklich nicht unterschätzen, die Sendung ist totaler 100%iger Ernst. Also wir haben null Idee, wer jetzt als nächstes überhaupt reinkommt, welcher Gründer und welches Startup. Wir haben null Idee, ist das ein kompletter Schaumschläger oder ist es die Idee des Jahrhunderts? Man weiß nichts und man muss innerhalb von kürzester Zeit das analysieren. Jeweils hat man dann 3 Fragen, die man stellen kann oder so. Und dann nach 45 Minuten muss man entscheiden. Und wenn es die Idee des Jahrhunderts ist, dann hat man den Kampf. Weil jeder von den Löwen möchte da investieren und möchte alleine da investieren. Und dann geht's erst richtig ab mit Strategie, mit Pokern und den Gründer dann auch überzeugen. Das ist so spannend. Also man sieht ja auch, wie wir da, ich meine gerade so ein Ralf Dümmel, da sieht man das Zittern im Gesicht. Ja, wir sind aber alle da, Adrenalinspiegel maximal. Und das ist halt genial. Und dann natürlich das
du
Schöne.
Du hast natürlich Vorteile, weil du die Situation unter hohem Druck natürlich kennst, würde ich sagen.
Ja, aber ja, leider, egal wie oft man das schon erlebt hat, es ist immer wieder aufs Neue ein Adrenalinspiegel auf maximale Attacke. Also ich bin da immer noch sehr, sehr nervös dann in so Situationen. Und das Schöne dann ist halt auch die Gründer, die man da trifft, weil das sind Erfinder, die dann manchmal zu Hause sich was ausgedacht haben und den Mut sich genommen haben, hey, ich versuche jetzt da mal was zu gründen, auf meiner Idee basierend. Und das sind so schöne Geschichten teilweise. Und den Menschen, da freut man sich, wenn man die helfen kann dann. Und Thema Nachhaltigkeit spielt halt immer eine größere Rolle. Und das ist halt schön, wie viele verschiedene Ansätze da dann auch reinkommen in die Höhle der Löwen, wo ich dann auch oft dann rein investiere.
Mein Gast, den ich mir heute eingeladen habe und der noch bis 12 Uhr bleibt, der will die Welt einfach nachhaltiger machen. Vor allen Dingen seine Welt, die der Mobilität. Seit kurzem gibt es eine eigene Veranstaltung von Nico Rosberg, bei der sich grüne Unternehmen ganz cool miteinander vernetzen können. Das Green Tech Festival. Nico, wie kam es denn eigentlich zu dieser Idee?
Ja, das war ja jetzt schon vor einigen Jahren. Also wir haben ja Green Tech Festival gegründet, schon vor 3, 4 Jahren jetzt oder 3 Jahren. Und ich bin ja rumgereist von einem Event zum nächsten, um diese grünen Technologien mir anzuschauen und kennenzulernen und habe da viel gesehen. Das Einzige, was mir fehlte, war ein Event, was nur für die stand. Weil das waren alles Technologie-Events, wo halt alles da war. Aber nichts nur für grüne Technologien, nur für nachhaltige Technologien, nur für diese sogenannten Changemaker. Und da habe ich gedacht, komm, das muss doch möglich sein, das zu gründen. Würde auch super passen zum Formel-E-Rennen in Berlin. Und dann habe ich mir meine Co-Founder gesucht, die dann auch total begeistert waren. Und dann haben wir zusammen das dann in Berlin aufgebaut. Und das ist jetzt eine super erfolgreiche Plattform geworden, wo wir letztes Jahr auch Ursula von der Leyen willkommen heißen durften, virtuell. Und zum Beispiel auch sogar der Google-CEO, Sundar Pichai. Also wir haben da wirklich jetzt mittlerweile eine Flughöhe erreicht, wo ich sehr stolz bin.
Und das fühlst du auch noch, so ein Stolz, so etwas geschaffen zu haben. Das ist ja eine neue Höchstleistung außerhalb des Sportlichen. Das heißt, du hast es ja 2-mal gerockt.
Ja, es ist ein langer Weg. Ja. Ich sehe das jetzt noch nicht, als dass wir am Ziel angekommen sind, weil wir wollen natürlich noch viel mehr erreichen. Aber der Weg bis jetzt ist eine Bestätigung und erfüllt mich mit viel Stolz, was wir schon alles erreicht haben. Aber gerade Eventbranche natürlich mit Corona, das ist natürlich jetzt nicht so die einfachste Branche, muss man sagen.
Das ist ein ganz schwieriges Geschäft und ein langer Atem, die hoffentlich auch wiederbelebt werden können nach all den Monaten des Stillstands dann tatsächlich. Würdest du denn sagen, Deutschland ist ein gutes Environment, eine Umgebung für Startups oder woran fehlt es? Wir haben ja gerade jetzt in der Corona-Pandemie immer wieder beklagt, es gibt zu viel Bürokratie. Bürokratie ist das, was uns hemmt, schnell zu sein, flexibel zu sein, eine Idee umzusetzen. Lange war Amerika da ja ein Vorbild. Wo können wir besser werden oder sind wir schon gut?
Ja, erst nochmal mein Mitgefühl an alle anderen, die zuhören, die auch in der Eventbranche sind, weil wir wissen natürlich zu gut, wie heftig es die Branche getroffen hat und wünsche euch allen, dass ihr da auch so bald wie möglich wieder rauskommt aus dieser heftigen Situation. Und dann in Sachen Bürokratie und so, Ich meine, wir können ja im Grunde natürlich stolz sein auf das Land, was wir haben und was wir erreichen. Aber klar kann man da noch besser und schneller werden. Es ist aber auch eine Krise, wie es so noch nie gegeben hat. Und wir müssen da schnellstmöglich draus lernen und uns verbessern in den Bereichen, wo es halt definitiv nicht so gut gelaufen ist, wie es hätte laufen können.
Und für Start-ups ist das ein gutes Land, unabhängig jetzt von der Pandemie, wenn man nochmal an die Jahre davor denkt?
Ja, jein. Es ist okay, aber uns fehlt das Wagniskapital in Deutschland. Das ist gerade von den Versicherungsfonds und Rentenfonds. Da muss was verändert werden, weil in Amerika gibt es da einen festen Bestandteil in diesen Rentenfonds und Versicherungsfonds, die als Wagniskapital zur Seite gelegt werden, ne? Womit Startups dann auch diese Skalierungsphase gehen können. Und das ist nach der Gründung so eine Phase, wo du dann richtig Geld reinpumpen musst, damit du groß dich aufbaust und groß rausgehst und viele Menschen damit erreichst. Und das fehlt uns halt komplett in Deutschland. Und das ist die größte Schwäche vielleicht, die wir haben. Und hoffentlich wird das gerade im Finanzministerium bald umgesetzt, dass da eine Veränderung reinkommt.
Ja, damit man eben neuen Ideen dann auch nochmal den Raum und vor allen Dingen auch ein bisschen finanziellen Rückhalt gibt. Denn das ist ja immer besonders schwierig. Mit 6 Jahren ist mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk schon Kart gefahren. Mit 16, direkt nach dem Schulabschluss, hat er in echten Rennautos gesessen. Mit 17 standen schon Testfahrten in Formel-1-Autos auf dem Programm. Und es ging immer weiter bergauf. Mit 20 Jahren Formel 1, mit 24 Jahren Teamkollege von Michael Schumacher bei Mercedes und mit 31 Jahren ist er dann selbst Weltmeister geworden. Ich stelle mir das schwierig vor, Nico, wenn die Kollegen gleichzeitig Konkurrenten sind. Was für ein Dilemma.
Ja, Bärbel, das ist eine sehr schwierige Situation. Wenn der Teamkollege in der Familie, also im eigenen Team, der größte Feind ist, den es überhaupt gibt und wo man nur jeden Moment denken muss, wie kann ich den langsamer machen, wie kriege ich das hin, dass er langsamer wird, das ist nicht so easy, weil da ist dann viel mit Politikum und
An wen denkst du gerade?
Ich denke an einen netten Kollegen, der Hamilton heißt.
Ja, genau. Also daraus kann man irgendwas lernen, wie man taktiert mit Leuten, die einem dann nicht wohlgesonnen sind.
Klar muss man da taktieren auch, weil die Daten sind ja in der Theorie auch alle offengelegt. Also der kann immer gucken, was immer ich da mache, wie ich mein Auto abstimme und so. Da muss man auch Wege finden, dass der nicht alles einfach 1:1 direkt immer kopieren kann. Das ist halt ein schmaler Grat. Man darf nicht lügen oder so, also man muss da schon ehrlich bleiben, weil das ist natürlich ein Versprechen, was man als Team gibt. Aber man muss da schon smarte Wege finden, wie man dann vielleicht mal irgendwas vergessen kann oder so zu zeigen.
Vergessen kann. Ups, habe ich vergessen, die Information einzutragen. Okay, das sind natürlich die hammerharten technischen Details im Kampf zwischen dir und Lewis Hamilton. Aber Michael Schumacher hat ja auch mal lange das Klo blockiert. Das ist ja schon wieder nochmal eine andere Maßnahme.
Ja, da sind auch viele, viele Geschichten. Also der Michael, das ist ein Glück gewesen für mich, dass ich ihn als Teamkollege haben konnte so viele Jahre, weil ich habe ungemein viel gelernt von ihm. Faszinierend, wie der sich engagiert für seinen Sport, trotz 7 Weltmeistertitel, die er schon vorher hatte. Was der für eine Leidenschaft hatte und für eine Detailbesessenheit und für ein Kümmern für sein ganzes Team, also wie er seine ganze Mannschaft mitgerissen hat und so, ganz, ganz stark. Kleine Beispiele, alle Geburtstage kennen, gratulieren immer zum Geburtstag und es ist ein großes Team, also wir haben ja 1500 Mann. Natürlich kann man sich dann nur auf den Kern da fokussieren, das sind dann immer noch 70, 80 Mann und alle Namen kennen. Also viele kleine Beispiele. So, und der Michael ist halt ein Krieger auch im Kopf gewesen. Und für ihn ist es in seinem Naturell, seine Gegner mental auch ein bisschen zu zermürgen. Und da ist halt der Teamkollege der Erste. Da habe ich auch viel lernen müssen, weil das war nicht so easy. Viele kleine Beispiele. Also zum Beispiel kurz vorm Qualifying, da ist halt dann in Monaco in der ganz kleinen Garage da ein kleines Dixi-Klo nur in der Ecke. Und das hat er mal schön dann zugesperrt und blockiert, sodass ich da nicht mehr draufgehen konnte vom Qualifying. Und da geht bei mir natürlich dann voll die Panik los, weil das ist mein Vor-Qualifying-Ritual. Da habe ich dann meine verschiedenen Schritte und wenn ich dann nicht auf Toilette gehen kann,
fehlt ein Schritt.
Das war heftig. Und dann so mit diesem mentalen Chaos dann ins Auto und in Monaco-Qualifying, was das Schwierigste der Welt ist. Das waren so Beispiele seines Mentalkriegs und das war schon spannend.
Sebastian Vettel kommt auch aus Hessen, aus Heppenheim und da schauen wir momentan so ein bisschen hin und denken, könnte besser laufen, oder?
Ja, Sebastian, das ist ein bisschen ein Rätsel, weil wir wissen ja, was für ein großartiger Fahrer er ist. Einer der besten überhaupt aller Zeiten, ne? Und jetzt seit Ferrari, das ist ja so eine Negativspirale gewesen. Und ich glaube, man muss das festlegen auf einer mentalen Negativspirale. Dass du einen Fehler machst, auf einmal hast du das ganze italienische Land gegen dich, auf einmal dein ganzes eigenes Team gegen dich, weil du so einen jungen Teamkollegen hast, der auf einmal der neue König im Team ist. Das ist halt hart dann, ne? Das ist so eine Negativspirale. Und man weiß ja immer als Sportler, du kannst nur Leistungen bringen, wenn du mental in einer guten Verfassung bist. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit gerade. Und da muss er sich wieder rausfinden jetzt mit kleinen positiven Schritten immer weiterkommen. Und auf diesem Weg muss er sich jetzt hoffentlich begeben, dann in seiner neuen Chance bei Aston Martin jetzt.
Genau. Dein Vater war Weltmeister, du bist Weltmeister in der Formel 1 geworden. Du bist immer aufgewachsen, eben auch unter einer öffentlichen Beobachtung. Kann man da reinwachsen oder möchte man das manchmal auch abschütteln? Einfach nicht der bekannte Nico Rosberg zu sein.
Ja, das ist halt so ein Thema, was immer schwer nachzuvollziehen ist, wenn man das nicht mal erlebt hat, so bekannt zu sein. Man hat so viele Privilegien dadurch, so viele Vorteile. Es hat aber auch seine Nachteile, die ganze Zeit beurteilt zu werden, jeden Schritt, den man da macht und gerade wenn man als Sportler auch jeden Schritt auf der Rennstrecke und so viele Menschen, es gibt ja immer dann 50-50, viele Menschen sind hochauf begeistert, sind die Riesenfans und dann gibt's halt 50%, die Hater sind, weil die sind die Fans von anderen Fahrern und so weiter und das ist dann schwierig, damit umzugehen, mit diesen ganzen Kritiken, teilweise Hass, das ist nicht so einfach, aber natürlich alles in der Relation, weil natürlich im Grunde sind wir ja unglaublich privilegiert in der Situation und haben Riesenglück, was wir da alles machen dürfen, unseren Traum verfolgen können, viel Geld verdienen und so Weltmeister werden, also alles in der Relation.
Nico Rosberg macht einen Boxenstopp noch bis 12 Uhr bei uns heute. Sein Vater war Rennfahrer und Nico, du bist Vater von zwei Töchtern, ein Töchterpapa. Stell dir vor, in ein paar Jahren kommen sie und sagen, Papa, wir wollen Rennfahrer oder ich will Rennfahrerin werden. Was wäre deine Reaktion?
Ja, nee, also das würde gar nicht gehen.
Ja,
also,
nee.
Nee, absolut gar nicht, überhaupt nicht. Das wäre das Letzte, weil ich hätte da so eine Angst. Rennfahren bleibt ein sehr gefährlicher Sport und ich hätte da so viel Angst. Also ich werde mein Bestes geben, das zu vermeiden, wenn auch ich sehr stark der Überzeugung bin, dass man den Kindern Flügel verleihen sollte und somit auch nicht die Flügel abschneiden sollte. Also wenn irgendwie dann durch irgendeinen schlimmen Zufall meine Kinder Rennfahrerin werden wollen, dann werde ich das wahrscheinlich erlauben müssen, auch wenn das sehr hart sein wird.
Noch klingt es so, als würdest du versuchen, den schlimmen Zufall zu verhindern.
Auf jeden Fall. Also es ist kein Spielzeugauto weit und breit zu sehen.
Okay.
In der Wohnung.
Was würdest du denn sagen, was ist dir denn in der Erziehung von deinen Kindern, von deinen Töchtern ganz besonders wichtig? Weil du hast ja gerade am Anfang des Gesprächs nochmal gesagt, man wird so reingeworfen in die Situation und über Nacht hat man dann die Verantwortung für den Nachwuchs. Was ist dir wichtig in der Erziehung? Worauf legt ihr oder du einen Fokus?
Ja, da habe ich ein spezielles Beispiel und das ist mit Hingabe für andere zu leben. Das ist mir nicht so bewusst geworden als kleines Kind, wie wichtig das ist, nicht nur für die anderen, sondern auch für sich selbst, weil das erfüllt einen mit sehr viel Stolz und es gibt einem eine größere Chance auf wirklich ein Wohlempfinden im Leben, wenn man viel Gutes tut für andere. Und das musste ich auch jetzt erst in späten Jahren immer mehr lernen, weil der Sport natürlich auch sehr ego-getrieben ist und gerade deswegen auch meine neue Richtung jetzt als Unternehmer. Und da möchte ich, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich es irgendwie schaffe, meine Kinder dazu zu inspirieren, auch in sehr frühen Jahren schon. Also da bin ich die ganze Zeit hinterher, dass wir kleine Gesten immer wieder machen, ganz darstellerisch auch dann für andere Menschen, die wir jeden Tag treffen und so. Weil das, ich hoffe, dass ich das schaffe, dass meine Kinder da diese Richtung sehr stark einschlagen.
Also das ist der Wunsch für die nächste Generation. Aber man muss natürlich auch sagen, Nico, ohne diesen fokussierten Egoismus auf dieses eine Ziel, es eben zu schaffen in dieser hart umkämpften Formel 1, wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich, ne? Gewesen, die Erfolge zu feiern.
Ja, das ist schon richtig, aber wahrscheinlich liegt der beste Weg dann wie immer in der Balance.
In der Mitte.
Dass man, ja genau. Man kann trotzdem, wenn man will, so diesen Ego-Weg suchen, wenn man diese Herausforderung und diese Kämpfermentalität ist als Mensch, da kann man das ja nachgehen, diese Herausforderung, was Großes zu erreichen, wo man dann was Riesiges aufbaut und viele Mitarbeiter, viel Geld verdienen und viel Aufmerksamkeit. Kann man ja machen. Solange man diese Balance behält und das große Ganze im Auge behält, wo man dann auch für andere da ist und vielleicht auch dann für seine Mitarbeiter in erster Stelle da ist, in dem, was man aufbaut, für deren Wohl, für die Menschen, die man damit erreicht, dass man wertebasiert als Unternehmer unterwegs ist. Das ist ja das Kernwort letztendlich. Und wertebasiert als Mensch, da ist die Balance drin.
Also das ist doch etwas, das wir mitnehmen und wir bedanken uns. Ich bedanke mich bei dir, dass du uns die Zeit heute geschenkt hast an diesem Sonntagmorgen. Dankeschön, Nico Rosberg.
Vielen Dank, David. Vielen Dank an euch Zuhörer. Dankeschön und alles Gute wünsche ich euch, um aus dieser schwierigen Situation natürlich auch so schnell wie möglich wieder rauszukommen.
Zu Hause in Hessen.